Voetballerij. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keep Talking, dem Carolina Panthers Podcast für unsere deutschsprachigen Fans des schwarz-blauen Teams aus Charlotte. Mein Name ist Moritz Heist und wie immer mit dabei ist Kai Beuchling. Guten Tag.
Was geht ab?
warte kurz. Alles, was nicht fest ist, sagt er dann immer. Normalerweise bin ich das, der das sagt.
Das ist richtig.
Ja, herzlich willkommen zur offiziellen Offseason der NFL,
der Super Bowl haben's geschafft.
Ist vorbei, Gott sei Dank. Und auch Taylor Swift hat es zu dem Ort geschafft, von dem niemand weiter entfernt ist als die Carolina Panthers. Aber das war schon ein sehr guter Take, das muss man schon sagen.
Ja.
Da ist einem ja nicht mal was Böses dazu eingefallen. Das war schon richtig gut.
Ich habe tatsächlich zuerst die Stirn gerunzelt und gesagt, was fällt ihm eigentlich ein?
Ja.
Recht. So, das war einfach on point. Ja.
Wer das nicht mitbekommen hat, von was wir reden, Keegan-Michael Key hat bei den NFL Honors, also an dem Donnerstag vor dem Super Bowl, wo die ganzen Preise vergeben werden, gesagt, ja, also ich glaube, dass Taylor Swift ja jetzt gerade in Tokio ist und die einzigen Leute, die weiter vom Super Bowl entfernt sind als sie, sind eben die Carolina Panthers. Ist schon ein guter Take. Der neue Head Coach Dave Canales hat es dann gequotet bei Twitter mit einem Überleg-Smiley und einem Icon für ich bookmarke mir das mal. Sehr, sehr schön, sehr schön.
Ja, richtig gut. Auch schön reagiert auf jeden Fall.
Ja, und jetzt ist das alles zum Glück in den Büchern. Kansas City Chiefs, mal wieder Super Bowl Champion. Mäh. Aber tja. It is what it is.
Ist auch eine Story.
Wir sind jetzt natürlich wieder am Start und kümmern uns in den kommenden Wochen hauptsächlich natürlich zu Free Agency und alles, was noch so ansteht. Draft natürlich auch. Das wird dieses Jahr, glaube ich, eine etwas andere Erfahrung als sonst. Ich glaube jetzt
man
nicht.
Weiß es noch nicht.
Man weiß es noch nicht. Es ist natürlich alles möglich, aber ich glaube jetzt nicht, also spreche ich jetzt einfach mal für dich, dass wir Zeit, Kapazitäten und Kompetenz haben, uns alle Wide Receiver dieser ultratiefen Klasse irgendwie reinzuziehen, um dann festzustellen, wer denn da also an 32 oder 33, wo wir dann gerade sind, 33 glaube ich, ne? Was zu picken. Und nachher ist es doch ein O-Liner.
Ja, schwierig. Da haben wir dann Leute für, die dann uns zu Besuch kommen und uns da vielleicht ein bisschen was erzählen.
Ja.
Ich glaube, den ein oder anderen Receiver oder was auch immer guckt man sich mit Sicherheit mal an, um zumindest ein bisschen im Thema zu sein oder so. Aber ja, es ist ein bisschen was anderes als zum Beispiel im letzten Jahr, wo dann feststand, dass wir den First Overall Pick hatten und dann hat man sich einfach mal komplett in die Quarterbacks eingetaucht, weil es da ziemlich sicher war, dass es da einen geben wird. Das war einfach.
Jetzt
dieses
stimmt.
Jahr wird es dann sehr wahrscheinlich sehr viel komplizierter.
Genau, also wir bleiben auf jeden Fall dran. Sofern es auch aus der Community irgendwelche Themenwünsche gibt oder Sachen, auf die man nochmal eingehen soll, gerne her damit. Wir werden natürlich weiterhin, auch wenn wir vielleicht mal eine Woche zwischendurch Pause machen, unseren Blog bzw. Newsletter weiter bespielen. Das ist gerade jetzt bei so Themen wie Free Agents oder jetzt auch so Trainerstab oder so, das ist natürlich hart faktenbasiert, ne? Und für so einen Audio-Podcast unter Umständen vielleicht ein bisschen dröge manchmal. Deswegen wollen wir das auch nochmal so zum Nachlesen etwas aufbereiten, also hier gerne vorbeischauen. Links sind ja alle bekannt, aber ne, newsletter.wikipounding.de werden wir einfach nochmal ein bisschen was zusammenkehren. Prinzipiell natürlich auch auf unserem WhatsApp-Channel für die Leute, die nicht so im Social-Media-Business unterwegs sind oder sein wollen. Da haben wir auch tatsächlich jetzt so nach 2 Wochen schon auch 100 Leute, die da mitlesen. War ich dann doch überrascht, dass das ganz gut angenommen wird. Ja, fand ich schön. Schaut da auf jeden Fall auch vorbei.
Verrücktes Medium. Also ist für mich noch als Nachrichtenmedium überhaupt nicht relevant gewesen.
Nee, für mich auch nicht.
Finde ich ziemlich interessant, dass das also für sehr viele, also so viele Leute das nutzen.
Ja, also für mich auch tatsächlich nicht, aber ich meine, ich hänge halt auch einfach viel in den anderen Kanälen rum. Und das machen ja auch einfach andere Leute nicht. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und das ist dann da einfach nochmal ein schöner Weg, was zu finden. Wir haben eine schöne Bewertung beziehungsweise ein Feedback bei Spotify bekommen und das ist ja so dein Part jetzt zu diesem Anfangsblock, dann darfst du mal wieder was vorlesen.
Gerne, genau. Die war unter der letzten Folge, richtig?
Genau, ja, unter der letzten.
Ja. Okay, genau. Dann lese ich mal vor. Wie immer ein sehr guter Podcast von euch zwei. Immer sehr ruhig und sachlich und nicht so künstlich aufgedreht wie andere Podcasts. Macht weiter so. Schöne Grüße aus der Frankenpfalz. Gruß Christian.
Vielen Dank, Christian, für dein Feedback. Ruhig und sachlich, das ist ja das, was wir meistens sind. Meistens ruhig, meistens sachlich.
Genau. Und nicht künstlich aufgedreht. Also insofern, ja, das genau das wollen wir letztendlich sein. Schön, dass es genau so ankommt. Tolles Feedback, vielen Dank.
Ja. Vielen, vielen Dank auch an Toni, der uns zusätzlich auf Patreon unterstützt. Freuen wir uns sehr, sehr drüber. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Dann geht es los mit einem Haufen News, Gossip und Trainergeplänkel. Das wäre auch ein schöner Folgentitel gewesen. Ja, wir fangen natürlich mit einer großen Nachricht an, wie ich finde natürlich. Julius Peppers ist in der Pro Football Hall of Fame gelandet, ist jetzt neben Reggie White, Kevin Green und Sam Mills der 4. Panther, aber natürlich der 1., der auch wirklich den Großteil seiner Karriere bei den Panthers verbracht hat und natürlich auch gedraftet wurde. Das war 2002 mit dem Second Overall Pick. Die anderen waren ja jetzt vielleicht mit Ausnahme von Sam Mills dann als Trainer, aber auch er war ja als Spieler wirklich nur sehr kurz bei den Panthers. Von daher ist Peppers natürlich ein bisschen ein prominenterer Spieler jetzt in der Hall of Fame.
Genau, gerade vor allem für die jüngeren Fans, sag ich mal, oder die erst später dazugekommen sind, für die Julius Peppers jetzt auch ein Begriff ist, ne?
Ja, genau. Und also man hat ihn ja dann letztlich, ich glaube 2018 kam er dann wieder zurück, ne? Aus Green Bay, kam er da aus Green Bay, ich glaube.
Ja, genau. Also glaube ich erst zu den Bears, dann zu den Packers. Mhm. Ne?
Ja, also hat natürlich wahnsinnige Zahlen auferlegt. Er war 17 Jahre in der NFL, 10 davon in Carolina, 719 Tackles, 11 Interceptions, 52 Forced Fumbles, 21 Fumble Recoveries und 159,5 Sacks, damit Platz 4 in der NFL. Und er hat auch mit der Nachricht oder auch na, wie er sich medial jetzt präsentiert hat im Rahmen der Hall of Fame Nominierungen oder Entscheidungen wieder das gezeigt, was ich ja immer so unheimlich an ihm geschätzt habe. Er ist einfach so ein bescheidener, ruhiger Riese. Ich finde das einfach immer schön, dem zuzugucken und ihm zuzuhören. Ja, finde ich einfach immer noch eine coole Socke, der Typ.
Ja, auf jeden Fall. Die ganzen Videos auch von seiner Familie und so. Das ist alles sehr niedlich, weil der einfach, weiß ich nicht, für seine Art und Weise viel zu groß ist. Das ist einfach, das sieht, man denkt, der könnte eigentlich viel, also sehr, sehr viel extrovertierter sein. Das ist er einfach nicht. Das ist ein ganz ruhiger Mensch. Und ich fand auch das Titelbild auf Social Media von den Panthers in der Zeit sehr, sehr schön.
Ja, absolut.
Die goldene Pepperoni.
Wir haben ihn ja auch natürlich in unserem Buch erwähnt mit ein paar kleineren Stats und Rekorden und kleineren Geschichten. Ich denke aber spätestens zur Hall of Fame-Zeremonie werde ich mich nochmal ausführlicher mit ihm beschäftigen und vielleicht noch ein bisschen was Längeres schreiben, denn es gibt auch ein paar interessante Sachen, die, glaube ich, nicht jeder weiß, die es aber auch nicht unbedingt in unser Buch geschafft haben. Ja, sind mal gespannt. Ja, interessant ist natürlich auch, das war dann gleich im quasi im zweiten Absatz wurde das dann immer berichtet, dass Julius Peppers eventuell im nächsten Jahr auch schon bald Gesellschaft bekommen könnte von einem Panthers Great Player. Luke Kuechly ist 2025 zum ersten Mal eligible, wie es so schön heißt, und auch eben Ryan Khalil, der ehemalige Center. Bei Ryan Khalil war ich total überrascht, als ich dann so seine weiteren Erfolge gelesen habe. Also, dass er zweimal All-Pro war und auch fünfmal im Pro Bowl, war mir gar nicht so bewusst, weil es ja, ist halt ein Center, ne? Wird halt einfach auch nicht die Prominenz einfach auch, also in der Berichterstattung, ne, zugeschrieben.
Ja, genau, in der Berichterstattung tatsächlich nicht, ne? Ich glaube, dass, wenn man sich damit mehr beschäftigt, also wir, gerade wir jetzt in den letzten Jahren irgendwie, wissen ja schon um, weiß ich nicht, jede Position im Grunde genommen. Also da ist ja wirklich jede Position, die wir da im Auge behalten. Und mir war das schon immer sehr klar, dass das ein sehr guter Center ist, der sehr wertvoll auch für die Carolina Panthers war. Ja. Weil wir danach auch nichts Richtiges mehr bekommen haben.
Interessant finde ich gerade, und also so Hall of Fame ist, guckt man ja manchmal ganz nett an, aber ist im Großteil, also für mich ja noch viel weniger, für dich vielleicht ein bisschen mehr, aber das sind ja ganz viele Personen, zu denen man ja nicht wirklich spielerischen Bezug hat, wenn man das nicht 20 Jahre lang verfolgt. Also du wahrscheinlich dann doch noch mal ein bisschen mehr, aber ich weiß nicht, Hall of Fame ist ja, glaube ich, auch nicht so dein Steckenpferd, oder?
Nee, genau. Das ist nicht, deswegen musste ich so grinsen vorhin, weil das ist ja, weil du dich so freust, aber das liegt ja auch mehr an Julius Peppers letztendlich. Aber genau, Hall of Fame ist nicht so mein Thema, aber ja, du hast recht, natürlich habe ich zu mehreren Spielern oder zu den älteren Spielern auch schon ein bisschen Bezug, ja.
Und das finde ich spannend, denn jetzt kommen wir ja langsam in so eine Zeit, wo mehrere Nominierte dann ja auch einfach bekannt sind, ne? Also gerade, ich denke jetzt auch so einfach, wenn ich so den Altersdurchschnitt unserer Hörerinnen und Hörer anschaue, jetzt im nächsten Jahr, ich habe es gerade gesagt, Luke Kuechly oder Ryan Khalil, aber auch Eli Manning, Marshawn Lynch, Adam Vinatieri, das sind lauter so Namen, die jetzt praktisch zur Wahl stehen für die Hall of Fame, und das sind ja dann schon eher Namen, mit denen man jetzt aktuell schon was anfangen kann, und das finde ich tatsächlich dann interessant.
Ja, total. Also ist es für mich ja letztendlich auch, also zu den, so wie ich Football jetzt verfolge oder in den letzten Jahren verfolge oder die Möglichkeit zu haben, das so zu verfolgen, kennt man natürlich die Spieler noch besser als die Älteren. Also insofern, das interessant finde ich das tatsächlich auch. Ich könnte dir aber nicht sagen, wer in der Hall of Fame ist sozusagen, ne? weil das ein Thema ist, das eher an mir vorbeiläuft.
Ja, also 3, 4, 5 Namen kriegst du bestimmt hin, aber...
Ja, das glaube ich auch.
Wer sich übrigens mehr für die Hall of Fame und so interessiert, werft doch mal einen Blick auf den Blog von Jan Wegwerth. Ist ja hier ein sehr viel und gern gesehener Gast in unserem Podcast. Der ist ja auch, ein großes Hobby von ihm ist ja unter anderem auch die NFL-Geschichte und hat auch in jedem Jahr bis jetzt einen größeren Artikel zu den Hall of Fame-Kandidaten geschrieben. Ich habe es in den Shownotes verlinkt. Ein Longread, aber ja. Wer die Artikel von Jan kennt, das ist ja meistens so, ja. Genau, das habe ich mir noch zur Hall of Fame aufgeschrieben. Interessant, weil wir gerade über Luke Kuechly und Ryan Khalil gesprochen haben. Luke Kuechly war ja auch während der Super Bowl-Woche überraschend präsent, medial. Ich glaube, so viel wie in den letzten Jahren zusammen nicht. War bei Kay Adams in ihrer Talkshow, war bei NFL Network und ist da auch recht viel, war während der Super Bowl Media einfach sehr viel zu sehen, hat auch so ein paar schöne Sachen gesagt, also zum Beispiel wurde er so ein bisschen gefragt über den, natürlich, was er vom Trainerstab hält, und er hat auch irgendwas mit Bryce Young bei irgendeinem Event, hat er irgendwas gemacht, ich glaube Pfannkuchen gebacken oder irgend sowas haben sie da gemacht. Und ich fand das sehr schön, weil er wurde dann so gefragt, was er denn so davon hält und von Bryce Young, und er sagt, ja, also soweit ich weiß und was gibt es in Carolina, haben wir jetzt ein gemeinsames Ziel, und ich fand das so schön, wie also er von in der Wir-Form irgendwie sprach. Das finde ich ja irgendwie ganz cool.
Er wirkt auch so glücklich einfach, ne? Also so wirklich, er ruht in sich selbst und wirkt einfach irgendwie professionell, glücklich und einfach smarter Dude. Ich vergleiche ihn tatsächlich mal so ein bisschen mit Greg Olsen, weil beide so, ja, klug reden, wenig reden. Wenn sie was sagen, dann ist es richtig gut. Und also beide machen sehr viel Spaß, aber dass Kikli jetzt in letzter Zeit mal wieder mehr zu sehen ist, ich weiß nicht, ich finde das richtig schön.
Du hast ja schon getwittert, morgen wachst du auf und er ist Linebackers Coach oder so.
ja, genau, den einen Tag, wo so sehr viele Ex-Spieler zu ihren Franchises gekommen sind, um da dann Positionen zu übernehmen, irgendwie dachte ich so, ja, da ist es ja nicht so weit weg. Und wenn Luke sich da mehr in den Medien jetzt wieder rumtreibt, kann das ja auch einen Grund haben, dass er da gesehen werden will.
Gut, dieses Jahr wird es nicht passieren, ne? Aber
ja. Weißt du nicht? Du, im Vorgespräch hast du noch gesagt, du weißt ja nicht, wie viele Assistenten du brauchst.
Das stimmt. Aber er macht ja auch auf jeden Fall noch sein Radio-Ding bei den Heimspielen. Das macht ihm ja unfassbar viel Spaß. Dann gab es noch eine News, die war so für mich so ein bisschen, keine Ahnung, ich frage mal den Kai, der kann vielleicht ein bisschen was dazu sagen, ist natürlich auch sehr prominent. DeShaun Foster wird Head Coach an der UCLA, wo er, glaube ich, jetzt auch schon eine Weile als Running Backs Coach war, und der Name, ja, DeShaun Foster, klar, habe ich schon mal gehört, das ist aber auch weit vor meiner Zeit, und ist dieselbe Draftklasse wie Julius Peppers 2002. Mhm. Hast du zwei, drei Sprüche zu DeShaun Foster?
Nee, richtige Sprüche habe ich zu ihm nicht. Mir fällt nur ein, dass er auch auf alle Fälle thematisiert ist in unserem Buch, klar. Weil er ja mit in diese gesamte Zeit fällt. Running Back, der mir sehr viel Spaß gemacht hat tatsächlich, aber auch, glaube ich, sehr viel verletzt war, wenn ich das rekapituliere. Du weißt, was ich meine. Keine Ahnung, also ich finde es immer wieder schön, wenn ehemalige Spieler solche Möglichkeiten bekommen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte er aber schon eine Koordinatorenstelle in der NFL eine Assistenztrainerstelle in der NFL angenommen und hat dann nochmal kurzfristig sozusagen die Stelle des UCLA Head Coaches angeboten bekommen und ist dann dahin gewechselt. Ich glaube, dass das gelesen zu haben letztens, dass er eigentlich schon eine andere Stelle inne hatte. Wenn ich mich da jetzt nicht komplett vertüdel. Aber wie gesagt, also wer mehr über ihn wissen will, gerne ins Buch reinlesen. Sehr interessanter Mann. Ich erinnere mich sehr gerne daran zurück, weil das echt Spaß gemacht hat.
Dann habe ich mir die wichtigste News natürlich zum Schluss aufgehoben für diesen Blog.
Die finde ich tatsächlich ziemlich interessant.
Ja?
Nicht?
Also, endlich ist es soweit und wir können berichten. Die Carolina Panthers kündigen eine Partnerschaft mit Pizza Hut Germany an.
So.
ich lasse das mal so stehen. Ich fand es irgendwie lustig, keine Ahnung, weil...
Ich habe es erst mitbekommen, nachdem du das hier eingetragen hast.
Ach so, echt?
Und das Erste, was ich machen musste, war, das nachzurecherchieren.
Ey, da gibt's auf panthers.com stand da ein Artikel.
Aber nicht sehr prominent.
Nee, aber ich hatte es, glaube ich, ein paar Tage vorher schon irgendwo auf Social Media gelesen und dachte so, ja gut, mir irgendwie irgendwo egal, weil ich ja immer noch dieses, also ist ja nicht nur bei den Panthers so, dass bei allen Teams, die am deutschen Markt beteiligt sind, ich finde, ich kann mit dieser Richtung noch nicht so viel anfangen, weil es ja auch irgendwie keins gibt. Ne? Dann haben sie alle irgendwie ihre Partnerstädte, spielen dann aber trotzdem irgendwie woanders, und so wirklich was mit einem deutschen Footballmarkt zu tun hat, haben sie jetzt alle irgendwie nicht gezeigt.
Ja, ich fand es letztens sehr interessant. Ich war mit Jan beim St. Pauli-Spiel und bin vorher noch in eine Burger King-Filiale eingebogen, weil ich dachte, das könnte länger dauern, was es auch tat. Es war das Pokalspiel von St. Pauli, das in die Verlängerung gegangen ist. Naja, lassen wir das. Und habe mich da halt hingesetzt und habe dann mein Tablett mit meinen veganen Burgern bekommen. Und da war tatsächlich so ein Tray drauf, also so ein Papier drauf von den Kansas City Chiefs, Erklärungen zum American Football sozusagen irgendwie. Also das ist dann schon noch prominent platziert überall in den Filialen offensichtlich. Und als wir in Frankfurt waren, hat man ja sogar hier diesen Kansas City Chiefs Burger bei Burger King bekommen.
Richtig,
ja. In der Bahn, mit der ich angereist bin, wurde sogar durchgesagt, so hier, also jeder, der im Kansas City Trikot in den Burger King am Hauptbahnhof geht, der bekommt dort einen Kansas City Chiefs Burger umsonst.
Ach also, ja. Ne,
die versuchen da schon irgendwie sich so ein bisschen insgesamt zu platzieren und ich glaube, das funktioniert.
Ah ja, interessant. Ich habe das überhaupt noch nicht so wahrgenommen, aber ist ja spannend. Dann gehe ich ab jetzt auch im Panthers-Trikot zum Pizza Hut.
So. Also finde ich, musste direkt auch auf die Pizza Hut-Seite gehen und so. Ist es schon prominenter platziert als bei den
Panthers. Oh, da war ich noch gar nicht. Also muss man natürlich auch sagen, dass also Pizza ist ja sowieso das coolste Sponsoring, das man irgendwie haben kann. Also ein Burger King, ja, okay.
Ja, ich mag halt Burger King grundsätzlich ganz gerne und Pizza Hut fand ich immer überteuert.
Aber allein jetzt vom Gericht her, also Pizza, Burger gewinnt bei mir halt immer die Pizza, Burger. Aber die Pizza gewinnt generell gegen alles.
Gewinnt Burger immer.
Gut, haben wir endlich mal Dissens hier.
So. Aber also, ne, finde ich es total cool. Da gibt's halt schon irgendwie auf der Seite sind so schon irgendwelche Menüs, die du offensichtlich bei Pizza Hut jetzt schon bekommst, möglicherweise. Geil. Also zumindest steht es dort. Ich will mir das auf alle Fälle jetzt demnächst, wenn ich mal wieder in Hamburg unterwegs bin, mal anschauen.
Wir haben jetzt zu viel Werbung für Pizza Hut gemacht dafür, dass die kein Geld für uns, dass wir kein Geld von denen bekommen.
Ja, aber in dem Falle kann man ja leider nicht sagen, oder jede andere beliebige Pizzakette. Weil es ist ja leider thematisch, passt ja nur Pizza Hut jetzt gerade hier rein.
Aber ja, ich fand das irgendwie, musste da so ein bisschen grinsen und dachte, komm, das nehme ich jetzt als die Top-News mit.
Ja. Sehr, sehr gut. So, und das war's dann auch heute
schon. So, das war's dann für heute. Die wichtigen Themen sind abgefrühstückt, 20 Minuten reichen.
So, zack.
Natürlich nicht, denn die Panthers waren nicht untätig und haben weiterhin am Coaching-Staff und am Front Office geschraubt. Kleines Déjà-vu an dieser Stelle. ja, man hat ja Routine, langsam.
Ja, ist halt anders als im letzten Jahr.
Ja.
Das ist so krank.
Ich sag ja, Déjà-vu.
Naja.
Wir gehen es ein bisschen chronologisch durch. Wir hatten ja in unserer letzten Folge, das muss jetzt so knapp 2 Wochen her sein, ja ausführlich über Canales, Dan Morgan gesprochen und Brent Tillis. Heißt der Brent oder heißt der Brandon? Ja, guck, so
wahrscheinlich
gut.
Brandon.
Wahrscheinlich.
Oder Brent? Nee, Brent, glaube ich, ne? Ich war noch sehr verwundert über den Namen.
Also, egal.
Wir müssen uns das richtig. Noch richtig rauftun.
Haben wir viel drüber gesprochen. Da waren dann schon andere Namen in der Schwebe und gerüchteweise genannt, aber das war noch nichts Offizielles. Und dann ging es ein bisschen los mit ganz vielen, vielen neuen Trainern. Und wir fangen mit einer Personalie an, die kein Trainer ist und auch überhaupt nicht zum Trainerstab gehört, aber irgendwie eine Nachricht wert war, dass er nicht mehr zum Staff gehören wird. und ich wusste nicht, dass es diesen Menschen gibt. Aber Taylor Rajack, nenne ich ihn jetzt mal, Rajack, ja wahrscheinlich,
Rajack,
war der erste Director of Football Analytics der Carolina Panthers. Der kam dann 2019, also im ersten vollen Jahr oder beziehungsweise dann im zweiten Jahr von David Tepper. Ein großartig schlauer Mensch, hat am MIT studiert, hat irgendwelche Testing-Theorien erstellt und Studien für, was sind die Trends bei Coaches oder in Spielvorbereitungen und Managementprozess. Und das hatte man damals von David Tepper ja so ein bisschen gehört, ne? Auch nachdem er dann Ron Rivera gekündigt hatte. Ja, wir müssen auch ein bisschen moderner werden und Analytics und etc. Ja, dieser Mensch war es dann wohl doch nicht.
Ja, genau. Also an den Namen hätte ich mich jetzt auch nicht erinnert. Nur an die Meldung, dass die Carolina Panthers beziehungsweise David Tepper jetzt so ein bisschen mehr in die analytische Seite gucken wollen und deswegen das jetzt hier groß aufgebaut wird und das jetzt eine ganz, ganz tolle Sache wird und alles sehr viel erfolgreicher wird bei den Carolina Panthers. Ja, Viereinhalb Jahre später.
Kann man auch unter jeden Block praktisch zusammenschreiben. Ja, und dann hat man gehofft, dass alles viel erfolgreicher wird bei den Pandas. Ja, 4,5 Jahre später.
Genau.
Ihr wundert euch sicher, wie ich in diese Situation gekommen bin.
Ich auch.
Und dann fangen wir natürlich an mit zunächst den neuen Koordinatoren. Und da haben wir einen neuen Offensive Coordinator bekommen und das ist Bradley Itzig. War schon lang gerumort worden, dass es er sein wird. Sie haben sich dann mit dem offiziellen, mit der offiziellen Meldung etwas Zeit gelassen. Ein sehr junger Koordinator, Jahrgang 91, also ist auch erst 32 Jahre alt, ein North Carolina Native, sozusagen.
Ja, immer sehr.
Ja. Also den Namen werdet, also ich kannte den auch nicht, aber es gehört natürlich dazu. Das ist der Sohn von John Itzig Jr., der auch in der NFL kein unbekannter Mensch ist, mehrere Stationen für Football Operations hatte und war auch 2013 General Manager bei den New York Jets. Vielleicht ist auch kein so Erfolgsgarant, aber egal.
Fällt mir gerade nicht, dass es nur ein Jahr war, ne? Aber gut, man, es muss ja nicht immer heißen, wie der Vater so der Sohn.
Eben. Hat also auch in der Gegend studiert, Wake Forest von 2011 bis 2014, hat Wide Receiver gespielt, hat dann seinen Abschluss in Stanford gemacht, also auch eine höhere Universität und ging dann recht schnell in die Trainerrichtung, war dann 2019 Assistent Wide Receiver Coach in Seattle, stieg dann auf zum Assistant Quarterback und Offensive Quality Control Coach und dann im letzten Jahr 2023 ging er nach Tampa Bay als Wide Receiver Coach und ja, man erkennt hier natürlich gleich schon, wo, in welche Richtung das geht. Die Seattle Connection und die Tampa Bay Connection ist natürlich logischerweise vorhanden durch Dave Canales, der seinen Stab zusammenstellt. Ja, Bradley Itzig, neuer Offensive Coordinator. Den Berichten nach bleibt Dave Canales der Playcaller. Glaube ich, keine Überraschung. Ja, bin mal gespannt sein, wie die zwei die großen Baustellen, gerade Receiver, Offense etc., sich zusammen ausdenken.
Auf jeden Fall, aber die gemeinsame Zeit zusammen, ne? Und das ist ja ähnlicher kometenhafter Aufstieg dann wie bei Dave Canales. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf tatsächlich. Also genau die beiden wichtigsten Positionen für die Carolina Panthers oder beziehungsweise für das Team der Carolina Panthers mit so jungen Menschen besetzt, die einfach, wie gesagt, einen sehr kometenhaften Aufstieg haben. Ich meine, Itzig hatte jetzt erst im letzten Jahr seine erste Rolle, wo er allein verantwortlich für eine Position Group ist. Genauso wie Canales sein erstes Jahr als Koordinator hatte. Das finde ich mega spannend. Also da bin ich, das kann entweder wirklich durch die Decke gehen oder krachend scheitern. Ich glaube, so wahnsinnig viel dazwischen kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich finde es super gut, weil die beiden sich kennen und ja, und einfach wissen wahrscheinlich, wie genau sie das angehen wollen bei den Carolina Panthers.
Ja, auch da, ne, würde ich auch jetzt schon vor dem Preseason-Hype sagen, ja, gebt ihnen trotzdem mal 2 Jahre Zeit, um zu gucken, was passiert.
Gar keine Frage. Also das zählt so ein bisschen mit dazu, ne? Also es muss ja nicht sofort durch die Decke gehen oder sofort krachend scheitern. Ich glaube jetzt nicht, dass die nächste Saison ein Super Bowl Run wird.
Wenn du darauf Geld setzen würdest, kannst du ein reicher Mann werden.
Dann könnte ich sehr viel Geld verlieren.
Ja, Bradley Itzig, neuer Offensive Coordinator und wir haben auch einen neuen Special Teams Coordinator, Kai. Wer ist das denn?
Genau, das ist Tracy Smith. Schwer auszusprechender Name.
Smith einfach für die deutschen Zungen blöd.
Ja, und dann noch ein Tracy davor, ne? Tracy Smith. Das war jetzt ganz gut. Der hat viel NFL-Erfahrung, gerade im Bereich der Special Teams, hat vor seiner Karriere in der NFL an der LSU Business studiert und im Athletic Video Department gearbeitet. Hat dann an der LSU Utah State
So, oh, ne? Da habe ich, glaube ich, vielleicht ein Fehlerchen in die Vorbereitung gemacht. Vielleicht war er auch an beiden.
Okay, dann gehen wir gehen jetzt mal. Also er hat auf alle Fälle Coaching-Erfahrungen.
Wahrscheinlich bei
auch
beiden, ja.
Bei beiden, ne? Sonst hättest du es so nicht reingeschrieben. Also Coaching-Erfahrung in der im College-Bereich. War zuletzt Special Assistant des Special Teams in Seattle. Also auch da wieder die direkte Verbindung zu Seattle. Also auch daher wird Dave Canales wahrscheinlich Tracy Smith kennen. Und war aber auch schon bei den Browns, bei den Niners, bei den Raiders und den Texans Special Teams Coordinator. Mit den Niners dann auch NFC Champion. Also insofern werden wir wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel über ihn hören, es sei denn, Special Teams läuft unglaublich gut oder unglaublich schlecht.
ja, genau.
Das ist ja immer so, also dass man ansonsten von den Special Teams Coordinatoren nicht mehr so wahnsinnig viel hört im Laufe einer Saison. Aber wir haben da entgegen des Trends, den Canales sich da geholt hat, hier auch einen erfahrenen Mann. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich glaube, die Special Teams haben Potenzial, zumal wir ja auch den Vertrag mit Terry Cohn verlängert haben, in unserem Practice Squad. Den jungen Mann, den wir immer gerne falsch aussprechen, weil wir immer vergessen, wie er nochmal heißt.
Und den so. Ja auch noch nie richtig gesehen haben.
So, weil noch nie richtig gesehen haben, der aber grundsätzlich früher ein sehr guter Returner war und das hoffentlich auch wieder werden kann. Also insofern mal gucken, was der gute Herr Smith uns da hinzaubern kann im nächsten Jahr.
Und wie man ja auch im Super Bowl gesehen hat, Special Teams können mitunter spielentscheidend sein. Genau, wir bleiben noch auf der offensiven Seite und schauen uns den neuen Quarterbacks-Coach an. Das ist Will Harriger, auch ein spannender Name. Auch, ja, vergleichsweise jung, Jahrgang 1982, gut, also im Moment schon über 40, die anderen sind halt sehr jung.
Ungefähr, ne?
Ich glaub, ja, so ungefähr, glaube ich, ja. Mhm. Ja, hat in Auburn studiert, hat einen Abschluss in Communications. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist sowas wie Kommunikationswissenschaften oder so. die Amerikaner haben einfach immer schöne.
Kombiniere.
Ja, wer hat, der kann. hat ebenfalls eine sehr lange Coaching-Erfahrung hinter sich im College, war an der Midwestern State Defensive Administrative Assistant, das gleiche auch in Auburn und Defensive Quality Control Assistant an der University of Texas. Und ja, ging dann in die NFL nach seinem College-Stint, war 5 Spielzeiten natürlich bei den Seahawks. die ersten 2 Jahre als Offensive Assistant und wurde dann Assistant Quarterbacks Coach für die nächsten 3 Jahre. Na, das sind dann so die berühmten Russell Wilson Jahre und wo er dann natürlich auch auf Dave Canales traf. Ging 2019 zu den Atlanta Falcons als Offensive Assistant, war dann 2020 schon Game Management Coordinator, bevor er dann Running Backs Coach wurde. Also ihr merkt schon, der hat schon mehrere Departments durchlaufen. Auch 2021 weiterhin Offensive Assistant bei den Jaguars mit Trevor Lawrence, als er seinen Franchise-Rookie-Rekord für Completion und Passing Yards aufgestellt hat. Und zuletzt war er bei den Dallas Cowboys als Quality Coach und Offensive Assistant. Also der ist auf jeden Fall extrem rumgekommen und bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit. Ja, erinnern wir uns an unseren letzten Quarterbacks-Coach, ne, also Josh McCown, der ja als Quarterback-Veteran, also ne, mit super viel Spielerfahrung, aber ja keine Trainererfahrung hatte, ist das, glaube ich, jetzt einfach so ein bisschen ein Gegenstück, ein Trend mal wieder. Muss ja alles nicht schlecht sein, aber das finde ich ja dann immer nur interessant, wenn man sieht, wo man herkommt und was dann passiert. Aber viel interessanter ist noch, was natürlich auch medial von zentraler Rolle war, ist, dass Will Harriger bei einem Programm der NFL mitgearbeitet hat, das heißt Quarterback Collective, so ein Entwicklungsprogramm gerade für Highschool Quarterbacks, ja, die dann halt einfach, ja, die ein bisschen begleiten, um die mehr Pro-College-Ready irgendwie zu machen. Und da sind dann natürlich auch viele NFL-Coaches dabei, die sich da beteiligen. Unter anderem waren da Mike und auch Kyle Shanahan, Sean McVay, Matt LaFleur, Mike McDaniel, Kevin Stefanski, Kevin O'Connell sind alles auch Leute, die sich in diesem Programm engagiert haben oder auch noch engagieren. Und das interessante kleine Detail ist natürlich, dass Harriger da mit Bryce Young schon zusammengearbeitet hat.
Das wird, denke ich mal, auch ausschlaggebend gewesen sein beim Interview dann nachher mit Dave Canales, dass er sozusagen den Job bekommen hat, beziehungsweise ja, dass Dave Canales entschieden hat, dass der Richtige für den Job ist. Nicht nur aus der Zeit, dass sie kennen sich ja schon und wissen, wie man gemeinsam mit dem Quarterback zusammenarbeitet. Aber ich glaube, das wird nicht lange, das wird auch ein entscheidender Punkt für seine Einstellung gewesen sein und auch nicht lange gedauert haben, hier für Canales zu erkennen, dass das wahrscheinlich der Richtige ist, mit dem er zusammenarbeiten möchte.
Ja, und auch hier, ne, ist ja völlig klar, alles für Bryce Young und die Entwicklung. Deswegen denke ich auch nicht verwunderlich. Mhm. Dann gehe ich noch einmal ganz kurz über die weiteren Trainer drüber. Das sind Namen, die wird man wahrscheinlich auch im Alltag nicht so oft hören. Es ist auch
außer den ersten vielleicht.
Es ist aber auch eher interessant, wo diese Herrschaften denn alle herkommen. Der neue Passing Game Coordinator ist Nathan Carroll. Das ist ein Sohn von Pete Carroll. War sehr, sehr lange in Seattle von 2011 bis 2023. Mehrere Positionen, defensive Seite, offensive Seite, Wide Receivers Coach. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfahrung. Pat McPherson, neuer Tight Ends Coach, war natürlich auch 13 Jahre lang in Seattle, davor 10 Jahre bei den Broncos in verschiedenen Positionen. Ein Name, den ich jetzt mit Sicherheit nicht korrekt ausspreche, ist Kili Kekuva, auch 2020 bis 2023 bei den Seattle's Seahawks. Er ist jetzt Assistant Offensive Line Coach. Und dann haben wir noch Darren Bates als Special Teams Assistant. Auch der war bei den Seahawks Assistant Coach. Wir sehen schon, also die, was früher Carolina Buffalo war, ist jetzt Carolina Seattle. Die neue Pipeline muss ja nicht schlecht sein.
Also, ich bin sehr, sehr gespannt, weil es genau der entgegengesetzte Weg zum letzten Jahr ist. Haben wir jetzt schon häufiger gesagt, ne? Im letzten Jahr sollte Frank Reich sich Coaches einstellen, hat er völlig freie Hand, konnte sich aussuchen, sollte aber so ein bisschen outside the box denken, also irgendwie die bestmöglichen erfahrenen Koordinatoren und Coaches holen, die man für Geld bekommen kann. Und jetzt ist es eher so, dass Canales sich Leute holt, die er kennt, mit denen er sich umgeben möchte, was auch total vernünftig ist, weil als junger Coach brauchst du halt Leute, mit denen du im Gleichschritt gehen kannst. Und Frank Reich hätte das auch gebraucht, nach dem, was man alles gehört hat, was da so los war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier nochmal so eine Hunger Games Beziehungen geben wird, da ich glaube, Dave Canales sich da schon Leute eingestellt hat, die er, wie gesagt, lange kennt und zu denen er Vertrauen hat und mit denen er im Gleichschritt gehen möchte. Und deswegen, das kann nur gut sein.
Ja, und was mich sehr, also beruhigend beziehungsweise positiv stimmt, ist ja tatsächlich, dass dieser Pete Carroll Tree, also lassen wir jetzt mal das Sportliche auch einfach außen vor, ja einfach, ich glaube, die Seahawks waren viele Jahre lang ein sehr gesundes Team, ein sehr gesunder Lockerroom, was natürlich super viel an Pete Carroll als Person und als Headcoach lag. Aber trotzdem sind das ja alles Trainer, die unter ihm gearbeitet und gelernt haben und ja auch einfach, denke ich, von der kulturellen Seite super viel mitbringen. Und das finde ich unfassbar wichtig, weil mit einer schlechten Kultur oder mit einem Lockerroom, der nicht stimmt, wirst du in keiner Welt erfolgreich.
Total. Und Dave Canales schlägt da ja so ein bisschen, also wenn man sich so Pete Carroll anguckt, dann glaube ich, kann Dave Canales auch ähnlich motivierend sein. Ich glaube, die Fähigkeiten hat er in jedem Fall auch und genau das versucht er, glaube ich, jetzt so ein bisschen aufzubauen. Da dürfte man als Carolina Panthers-Fan gerade wirklich überhaupt nicht traurig sein.
Nee, denke ich auch. Gibt es bestimmt schlechtere Lösungen. wir hoffen, dass das nicht alles so in letztendlich nachher dann nur in der Vetternwirtschaft dann endet oder nur ich kenne den halt irgendwie und aber das wir sind ja genügsam.
Naja, auf jeden Fall. Wir sind auf alle Fälle bereit, uns anzuschauen, ob das jetzt auch, ob das jetzt vielleicht besser funktioniert.
Richtig. Das ist auch schön. Wir sind bereit, es uns anzuschauen.
Ja, also wir haben dann ja wirklich die unterschiedlichsten Szenarien unter David Tepper. Wir hatten erst einen Coach, der aus dem College kommt und College-Leute einstellt, dafür ein NFL-Team zu coachen. Mhm. Hat nicht funktioniert. Dann holen wir einen erfahrenen erfahrenen Offensive-Coach, der sich die besten Leute aus der NFL einstellen darf, egal ob er sie kennt oder nicht. Ging auch nicht. Und jetzt haben wir halt einen jungen, aufstrebenden, unerfahrenen Head Coach, der sich seinen Coaching-Staff mit Leuten zusammenbaut, die scheinbar ein sehr gutes Gleichgewicht zwischen Jung und Alt haben. Mhm. Und die er aber schon lange kennt und die im Gleichschritt sehr wahrscheinlich gehen werden. Tja, also ich bin sehr, sehr gespannt und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich gut funktionieren kann, weil da dann auch zumindest Coaching-Staff intern eher mal die Ruhe bewahrt wird, wenn es dann mal schief geht, weil man sich schon so lange Jahre kennt.
Interessant, denke ich, kann diese Panthers-Seahawks-Pipeline ja auch sein, wenn man auf Spieler schaut. Ne? Also eventuell könnte es ja auch nicht überraschen, wenn es den ein oder anderen Free Agent oder Trade mit den Seahawks gibt, weil Spieler sagen wollen, wir möchten dahin oder wir möchten zu dem Trainer oder könnte ja alles sein. Also ich will jetzt nicht den Matt Rule-Vergleich ziehen, aber wie viele Spieler hatten wir von Baylor und von Temple?
Stimmt.
Etliche.
Stimmt. Ja. Ja, ich denke auch, Marshall Lynch wird wiederkommen und der Metcalf ist der erste sinnvolle Trade, den es geben wird. Boah.
Das wäre auch, also ich stelle mir, das ist ja wie so ein, weißt du, wie so ein Sportler oder wie so ein Boxer, ne, der irgendwie 10 Jahre später sagt, komm, ich probiere es nochmal. Also Axel Schulz, Henry Maske, die ja irgendwie auch 10 Jahre nach Karriereende irgendwie nochmal gesagt haben, komm, ich boxe nochmal in einem Profikampf oder so. Wenn,
aber dann Marshawn Lynch ist so bescheuert. Ja, genau. Das ist, ich glaube, dem ist alles egal. Aber ja, nein, also.
So, und dann kommen wir noch zu einem Department, da wurde viel gehofft, es war lange im Unklaren, viele Rumors, aber der Defensive Coordinator Ejiro Evero bleibt in Carolina. Kai, was wissen wir dazu?
Ja, also, da waren wir ja so ein bisschen widersprüchlich, als wir da beide mal off-air drüber geschrieben haben. Was wir wissen ist, dass er halt einige Headcoach-Interviews hatte und im Grunde genommen haben, glaube ich, alle gedacht, dass er da auf alle Fälle irgendwo einen sehr fairen Shot bekommen wird. Hat er vielleicht auch, aber wurde einfach nicht gewählt. Dann gab es halt Gerüchte, dass er lieber irgendwo anders Defensive Coordinator sein möchte und da dachte ich so, wenn da irgendwas dran wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass er gehalten werden wird. Alleine schon aus diesem Locker-Room, ich versuche da was Vernünftiges aufzubauen. Da warst du anderer Meinung. Allerdings muss man dazu sagen, hattest du an dem Zeitpunkt auch schon, glaube ich, die Pressekonferenz gesehen und gehört, wie Dave Canales sich über ihn geäußert hat, was sehr positiv war. Nach der Pressekonferenz war ich tatsächlich auch eher positiver gestimmt, in der Hoffnung, dass Evero bleibt. Wichtige Info nämlich doch dazu, er hat bei den Panthers halt 2023 einen 3-Jahres-Vertrag über 9 Millionen unterschrieben, also grundsätzlich.
War ja auch ne, das ne, zu diesem All-Star genau. Oder No-Star Coaching-Staff, wo David Tepper einfach die Geldbörse aufgemacht hat. Ich kenne jetzt die anderen Gehälter nicht, ich würde jetzt aber behaupten, dass das wesentlich mehr ist, als er wahrscheinlich bei den Broncos bekommen hat.
Ja, das denke ich auch, ansonsten wäre er wahrscheinlich ganz woanders hingegangen oder so. Aber obwohl das ja ein spannendes Projekt ne, mit dem First Overall Pick und so und mit einer Defense, die eigentlich ja ganz gut schon funktioniert hat und so. Aber ja, 3-Jahres-Vertrag, gar nicht so unclever. Wurde ja auch ziemlich viel geblockt, als er sich, ja keine Ahnung, als er Anfragen bekommen hat, sich lateral zu bewegen. Ich glaube, die Jaguars zum Beispiel waren das erste Team, was da abgeblockt wurde, die ihn gerne als Defensive Coordinator interviewen wollten. Insofern kam für Evero ja letztendlich nur eine Head-Coaching-Stelle in Frage, weil das nicht geblockt werden kann. Hat er nicht bekommen. Defensive Coordinator bei anderen Teams durfte er nicht werden. Ich glaube, die Bears waren auch noch mit dabei, ne? Wo er.
Ich hab's nicht mehr so auf dem Schirm, weil es ja dann auch in diesem ganzen Headcoach-Trainersuch-News-Karussell geht ja sowas auch manchmal unter, weil es ja dann auch meistens wirklich nur eine Meldung ist, weil ja Panthers decline Interview for etc.
Genau. Also es wurden auf alle, ich glaube, mindestens zwei wurden auf alle Fälle geblockt. Das bedeutete ja schon, dass sie ihn schon gerne halten möchten. Dann hatte Canales nach seiner Antrittspressekonferenz den Donnerstag darauf ein Meeting mit Ivero und da sind die beiden wohl ziemlich übereingekommen, so dass Ivero halt bleibt. Was ziemlich, ziemlich gut ist, denn und das hast du hier notiert, das Wichtigste ist, dass wir jetzt auf der defensiven Seite Konstanz einfach reinbekommen. Wir sind gerade dabei, ne, die offensive Seite mit den ganzen neuen Coaches umzubauen. Da ist es schon ziemlich gut, wenn man sich auf die defensive Seite nicht konzentrieren muss. Und genau, die Defense, also auf die bin ich im nächsten Jahr schon ziemlich gespannt. Hatte ja viel mit Verletzungen zu kämpfen in diesem Jahr, hat aber wirklich immer das Beste rausgeholt. Da waren wir ja sehr, sehr überrascht. Wir sind ja in die Saison reingegangen und haben noch gesagt, boah, mit den Cornerbacks kannst du, glaube ich, nichts gewinnen. Dann hat sich der ein oder andere immer noch wieder verletzt und dann war eigentlich so, meine Güte, wie willst du denn da irgendwas noch rausholen? Und dann hat sich jemand wie Troy Hill zum Beispiel ziemlich in den Vordergrund gespielt oder alle anderen, die dann mal für ein Spiel hochgezogen werden mussten aus dem Practice Squad, haben sich da ja auch nicht. Also es gibt jetzt keinen Cornerback, wo man gesagt hat, boah, war der schlecht.
Das stimmt, Cornerbacks waren wirklich eine große Überraschung.
Genau, also was er da geschafft hat, ist eine sehr gute Balance in der Defense herzustellen. Kein überragender Pass Rush, keine überragende Secondary, aber eine Defense, die als Einheit funktioniert. Und genau da wird er jetzt ansetzen und weitermachen. Und klärt natürlich dann auch jetzt in der nächsten Zeit, wird es sehr, sehr spannend werden, was da dann mit unseren auslaufenden Verträgen so passieren wird, ne? Brian Burns ist irgendwie immer der größte Name, der da passiert, wo viele ja immer schreiben, okay, der wird mit Sicherheit getaggt und getradet. Muss gar nicht unbedingt sein. Kann man sich mal angucken, aber das ist genau das, was ich vorhin meinte. Wir wissen noch nicht, wie der Draft letztendlich verlaufen wird, weil es kann natürlich sein, dass Brian Burns getaggt und dann getradet wird und plötzlich haben wir doch einen First-Round-Pick. Das wäre unter anderem möglich, aber ich denke mal, Brian Burns, das hattest du in einer vorherigen Folge mal gesagt, der will auch gar nicht unbedingt weg, weil er eher jemand ist, der gerne dort bleibt, wo er sich wohlfühlt.
Das stimmt, das hatte er mal gesagt. Er hatte dann aber auch direkt nach der Saison, nach dem Ende gesagt, ja, ich gehe auch dahin, wo man mich haben will, weil ich immer noch glaube, dass ich einer der besten Pass-Rusher der Liga bin. Also das hat er dann schon auch gesagt.
Okay, na dann wird es spannend. Also es wird insgesamt spannend. Ich denke, wie dumm wären sie, wenn sie ihn nicht taggen würden? Ich glaube, das wird passieren.
Ja, das müssen sie auf jeden Fall.
Genau. Und dann wird halt geguckt. Wird er sich committen und Ivero wird das mit Sicherheit abstimmen und gibt es ansonsten Angebote, wo man nicht widerstehen kann. Das ist ein Spieler. Frankie Louvu ist der zweite Spieler, der den die Panthers ja unbedingt halten müssen und wollen. Ich glaube, unter Ivero wird es da sogar noch bessere Möglichkeiten geben.
Ich habe ja gehört, dass Hassan Reddick wieder frei wird.
Das ist korrekt. Da bin ich auch sehr gespannt, aber der wird wahrscheinlich eher zu einem Contender gehen. Vielleicht. Ja. Da gibt es so das ein oder andere Team, aber das wäre natürlich der Hammer. Also dann würdest du Burns wahrscheinlich auch halten können wollen, also weil das wäre ein Edge Rush. Naja. Und spannend finde ich auch noch, was mit Jeremy Chinn dann passiert, der einfach ja sehr. Also ich habe da jetzt ein Interview gelesen in den letzten Tagen, ich weiß gar nicht, war das The Athletic? Nee, ne? Ich glaube irgendwo anders. Da haben sie mal so ein bisschen über die letzte Saison gesprochen und eigentlich hatte Chin sich mit Ivero vor der Saison hingesetzt und sie hatten einen relativ klaren Plan für die Saison ausgearbeitet, also auch so, dass er halt eine tragende Rolle spielen wird, beziehungsweise war das so Chins Gedanke, nachdem er aus diesem Gespräch raus ist, und das hat ja immer weiter abgenommen, seine Spielzeit auf dem Feld. Und am Ende der Saison war er dann schon sehr, sehr enttäuscht. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das denn weiterlaufen soll.
Ich wäre überrascht, wenn sie ihn behalten.
Das denke ich auch. Das denke ich tatsächlich auch. Also es kann natürlich sein, dass Ivero sich mit ihm hinsetzt und sagt, pass auf, Jeremy, das war jetzt ein Down hier, hat mir nicht gefallen, du musst an Sachen arbeiten, ich würde dich gerne behalten, ich kann dich noch gebrauchen, aber du musst wirklich dich steigern. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, tatsächlich auch. Also ich denke, dass unser Shooting-Star von vor, was ist das, 3 Jahren?
Naja, wenn er jetzt Free Agent wird, dann...
Ja, genau, dann würde er ja schon für das 4. Jahr jetzt gespielt haben.
Ja.
Wahnsinn. Also das ist dann auch schon wieder krass. Im Gefühl ist der noch gar nicht so lange da. Aber genau, also es wird auf alle Fälle Einfluss auf die Defense nehmen, auf die Spieler, die frei werden, auf die wir Panthers-Fans vielleicht gerne weiterhin bei uns sehen wollen würden. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr, dass Ivero bleibt. Einfach, weil man sich um diese Seite des Balls dann jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so viele Gedanken machen muss.
Genau, und mit Ivero bleibt auch wirklich der komplette defensive Stab erhalten. Also alle anderen, die unter ihm gearbeitet haben, kehren zurück. Unter anderem auch die Oldies, Dom Capers und Jim Caldwell. Man weiß jetzt natürlich auch nicht, was für eine Riesenrolle die gespielt haben. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass diese erfahrenen Leute gerade auch für so einen jüngeren Trainerstab, jetzt ja nicht, ich meine, sie laufen unter der Defense, aber natürlich ist das auch für die jüngeren Trainer und Koordinatoren ganz gut, wenn da so ein paar ältere Hasen vielleicht noch da sind und für Canales sicher auch, weil, also, boah, ich finde seinen Job so unheimlich hart, so vom ersten Jahr Coordinator auf jetzt Head Coach und Playcaller und du bist am Bodensatz der Liga mit diesem Team. Also da ist mit Sicherheit auch, also sollte nicht so sein, aber ich glaube, die Erwartungshaltung ist auch wieder extrem hoch.
Total. Und ich glaube auch von seiner Seite aus, er hat es jetzt ja auch schon häufiger erwähnt, dass er ja aufgeregt ist und noch gar nicht genau weiß, was auf ihn zukommt, dass er da auf alle Fälle das auf sich zukommen lassen will und natürlich schon eine Idee und einen Plan hat, aber ich glaube, er ist auch tatsächlich jemand, der sich nicht davor scheut, erfahrenere Coaches zu fragen und Wissen aufzusaugen und zu übernehmen. Also ich glaube, auch da wird es sehr, sehr wichtig sein, dass er gerade Dom Capers, Jim Caldwell, diese älteren Head Coaches im Staff hat, mit denen er sich austauschen kann über gewisse Dinge, wie so Chemie im Lockerroom vielleicht funktioniert oder Dinge, die man einfach als Head Coach von einer Franchise wissen sollte, die einem das Leben vielleicht ein bisschen einfacher machen.
Absolut. Das wird spannend. Wir bleiben natürlich auch dran. Unsere nächsten Folgen werden sich natürlich mit den kommenden Free Agents der Panthers und natürlich auch ein Stückchen weit der Liga irgendwie beschäftigen. Was wären da spannende Kandidaten? Wer ist zu haben? Wie sieht es mit dem Salary Cap aus? Das werden wir uns nochmal anschauen und ja, bleiben da natürlich dann weiterhin dran. Wir werden das ein bisschen aufteilen. Wir werden wahrscheinlich eine Folge Offense machen, eine Folge Defense. Dann ist das etwas entspannter und da lässt sich, glaube ich, einfach ein bisschen mehr drüber erzählen. Haben wir noch was konkret Panther Coach News für 2024?
Nee, ich glaube, wir haben genau das abgeschlossen.
Das ist schön. Wem das jetzt zu wenig war und wer auch noch mal ein bisschen was anderes gucken möchte, noch eine Empfehlung mitgebracht. Es gibt ja diese Videoshow von Cam Newton, 4th and 1. Und da hat er über diese Super Bowl-Woche, glaube ich, jeden Tag, was weiß ich, wie viele Stunden Livestreams und Interviews gemacht. Und da es sind unfassbar viele. Ich habe den Kanal auch nochmal verlinkt. Ich kann es aber sehr empfehlen. Interviews mit Greg Olsen, mit vielen Geschichten über die 2015er Saison und darüber hinaus. Alles Sachen, die wir gerne gewusst hätten, bevor wir unser Buch geschrieben haben. Luke Kuechly mit dabei, CJ Stroud, Cam Jordan, Matt Ryan, Shadur Sanders, Shannon Sharp und Stephen A. Smith und lauter wirklich große Football-Namen. Hochinteressant, was die so zu erzählen haben in dieser lockeren Art. Und es ist schon interessant. Also ich glaube, er sagt es von sich selber auch, er will, glaube ich, auch dann tatsächlich nicht mehr spielen. Und dadurch ist er auch etwas mitteilungsbedürftiger. Finde ich ganz interessant. Und also gerade, also dieses Interview mit Greg Olsen, das ist wirklich, das kann ich, wenn ihr nur eins anguckt, dann schaut das an. Das ist wirklich toll.
Auf jeden Fall. Ich habe auch noch nicht alles gesehen, aber so ein bisschen reingeguckt. Aber das macht total Spaß. Ist sehr, sehr kurzweilig in jedem Fall.
Ja, Greg Olsen ja ab jetzt nicht mehr im Nummer 1 Kommentatorenteam für Fox.
Das ist immer noch ein bisschen lächerlich, aber ja.
Ich finde es sehr schade. Muss ich dich an der Stelle mal fragen, ich gehe davon aus, du hast den Super Bowl ja auch im Originalkommentar dir angeschaut. Mhm. Fandest du den gut?
Er ist mir nicht aufgefallen, insofern wahrscheinlich eher nicht, weil dann läuft es eher so als so ein, ja, dann läuft es so im Hintergrund. Es sind halt die Stimmen, die man kennt, die da so hingehören. Aber also ich habe nichts mitgenommen.
Mir ist es so in den Playoffs tatsächlich einfach aufgefallen, dass ich ja echt, und klar, da bin ich mit Sicherheit auch fanbiased, aber ich finde einfach Greg Olsen, der erzählt so mega viel, ja, und erklärt so unfassbar viele Sachen, und wo man denkt, er will die ganze Zeit noch irgendwas nochmal erklären, und es geht dann schon gar nicht, aber da kommt so unfassbar viel Input, und das sehe ich wirklich von keinem anderen Kommentatorenteam in dieser Klasse. Also klar, muss man fairerweise dazu sagen, unter der Saison schaue ich natürlich auch nur Panthers-Spiele, das ist dann auch erstmal so zweitrangig. Aber gerade in den Playoffs ist es mir aufgefallen, und also ich bin, was die Kommentatoren angeht, jetzt auch nicht so der riesen Tony Romo-Fan.
Den mag ich schon nämlich sehr gerne. Das ist es, also ne, das, daran liegt es nicht. Auch der hat ja immer, also bevor Greg Olsen da war, war ja Tony Romo der gefeierte Kommentator sozusagen. Mhm. Weil der halt auch sehr viele, ja, Infos noch rausgehauen hat, was er jetzt auch immer noch tut. Aber das ist ja mehr so ein, also mit Tony Romo ist es mehr so ein Buddy-Talk.
Mhm, ja, ne? Genau.
Das ist halt, und das ist dann halt genau das, was ich meinte. Das läuft dann so, natürlich höre ich gerne, also heute, wenn ich mir vorstelle, ich hätte das auf RTL jetzt zum Beispiel geguckt, dann wäre ich von den Kommentatoren eher abgelenkt gewesen. Mhm. Und sie können mir überhaupt nichts Neues erzählen. Die amerikanischen Kommentatoren lenken mich nicht ab, weil es Stimmen sind, die man schon immer kennt, die immer dazugehören sozusagen. Und dadurch, dass ich jetzt aber nichts Neues irgendwo mitgenommen habe, war es halt einfach wahrscheinlich, irgendwie Buddy-Talk, der mich nicht wirklich interessiert hat, ja.
Nee, ich frage nur, weil es wurde auch so ein bisschen auf Social Media so ein bisschen diskutiert, oder gab dann auch so ein paar Artikel. Ich glaube sogar bei The Athletic gab es, glaube ich, sogar auch einen Artikel über diese Moderation. Hätte mich jetzt nur interessiert, ob du da was dazu hast. Dann haben wir es für heute, oder?
Ja.
Eine Stunde ist doch hervorragend.
Das kann man mal machen.
In der Offseason ist doch alles erlaubt. So. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Bewerten, Kommentieren, Teilen, Liken, Folgen. Wir sind sehr gespannt. Wir blicken optimistisch in die Offseason und auf unsere kommenden Sendungen. Ich freue mich darauf. Ich finde das, mir macht das Spaß tatsächlich, da so ein bisschen jetzt zu gucken, was könnte passieren. Free Agents, wir werden vielleicht noch 2-3 Gäste irgendwie versuchen einzuladen, um hier mal wieder ein paar andere Stimmen platzieren zu können. Bin sehr gespannt.
Immer mit Erkältung irgendwie zumindest euch da eine andere Stimme zu präsentieren.
Aber das finde ich immer so viel Rotzen, meinst du?
Nee, damit ist mal eine andere Stimme halt.
Ach so. und sind frohen Mutes für die kommende Offseason und freuen uns natürlich, wenn ihr weiter zuhört. Und dann verabschieden wir uns für heute. Ein wunderbares Wochenende. Heute ist Samstag. Und wir hören uns bald wieder. We keep pounding.
And you keep listening.